Ich weiß, dass in vielen Diskussionen, die wir hier geführt haben, und damit komme ich schon zu meinem dritten Punkt, oft zu dieser Art von Kritik Zustimmung kommt. Zustimmung allerdings, in die sich sowas wie Skepsis einbildet. Die Kritik wird vernommen, offenbar auch, so ist jedenfalls das Selbstbewusstsein, gebilligt. Und dann wird doch eine kritische Rückfrage gestellt, die da lautet, wie soll es denn anders gehen? Und in dieser Art von Rückfrage, und das macht es mir auch wert, die Logik, die dem innewohnt, mal auszubreiten. Da steckt eine Unterstellung drin, die ich eigentlich mit der angerissenen Kritik zurückgewiesen haben wollte. Wer nämlich sagt, wie soll es denn anders gehen? Der hat meine Kritik an der Marktwirtschaft, an dem Profit der privaten Betriebe, ihrer Konkurrenz ums Geld vernommen und sagt mit seiner Frage, wie soll es denn anders gehen, dass er dieses Zurückgewiesene eigentlich für einen ganz ordentlichen Umweg zwar, aber ordentlichen Umweg für die Versorgung hält. Er nimmt die Kritik am Profit wahr, hält aber aufrecht, das ist immerhin ein Mittel der Versorgung und das muss ihm erstmal eine andere Wirtschaftsweise nachmachen. Und diesbezüglich wird jetzt ein Katalog von Zweifeln ausgebreitet, ob sowas überhaupt denkbar und machbar ist. Diese Zweifel, die sind aufschlussreich und denen möchte ich für einen Augenblick nachgehen. Der erste Zweifel, der dieser Logik entspringt, wie soll es denn anders gehen, der sagt, ein Plan, vielleicht auch noch mit der Betonung, ein Plan, sowas kann gar nicht gehen. Nehmen wir es mal so nüchtern und sachlich wie möglich. Ein Betrieb hier und heute im Kapitalismus, der Autos baut, der erfährt nie vom Markt, wie viel Schrauben, wie viel Blech, wie viel Stahl man braucht, um ein Auto zu fertigen. Ein solcher Betrieb erfährt auch nie vom Markt, wo die Hersteller sitzen, bei denen man diese Teile beziehen kann. Da hilft den Betrieben die Freiheit der Marktwirtschaft in keiner Hinsicht weiter. Betriebe im Kapitalismus planen. Die tun das, was so in Zweifel gezogen wird. Ginge das denn planen? Ja, kapitalistische Firmen planen, und zwar minutiös, den Einkauf ihrer Teile, die Fertigung ihrer Karossen oder Kühlschränke, die planen ihre Lagerhaltung am Ende mit viel IT-Technik gestützt auf Plattformen, auch noch just in time, sodass möglichst wenig zeitlicher Verzug und finanzielle Kost dabei anfällt. Firmen planen, mitten im Kapitalismus. Firmen im Kapitalismus planen sogar Sachen, die gar nicht planbar sind. Die betreiben Marktforschung für ihren Absatz. Die betreiben Forschung dafür, das heißt, sie drücken Studenten Bögen in die Hand, mit denen sie anrufen und Haushalte abklappern, um zu ermitteln, wie wohl das Bedürfnis in 3 oder 6 Monaten ausschaut, um Produkt und Design und Menge heute danach zu formen. Naja, das kann morgen schon Makulatur sein, wenn der Verbraucher sich anders entscheidet oder das Wetter nicht mitspielt. Dann hat man sich in Sachen Bierabsatz vertan. Aber was man daran merkt ist, an diesem Willen, selbst Dinge zu planen, die auch beim besten Willen dazu nicht planbar sind im Kapitalismus, dem Zufall will kein kapitalistischer Unternehmer den Gewinn überlassen. Die verdienen Erwähnung, diese Punkte, weil vielleicht an ihnen deutlich wird, Plan das macht doch gar nicht den Unterschied zwischen Plan und Marktwirtschaft. Geplant haben die Sowjets, die alten Russen, auf ihre Weise, und wie sie das getan haben und wie verfehlt und schlecht, soll uns heute Abend mal für den Augenblick nicht interessieren. Aber dass die geplant haben, das war nicht ihr Privileg. In der Marktwirtschaft wird auch geplant. Der Unterschied ist nur der Zweck der Planung. Plant eine Gesellschaft die Produktion für ihre Bedürfnisse oder plant ein privater Investor für seinen Gewinn? Ja, letzteres findet hier statt. Aber unmöglich ist das Planen deswegen überhaupt nicht. Und würde man jetzt quasi auf die gesellschaftliche Ebene übersteigen, dann kann man sich auch nicht seine letzte Zuflucht suchen bei dem Argument, ein Betrieb mag noch planen, aber auf die gesamte Gesellschaft bezogen wird die Sache so komplex und kompliziert, dass die vielen Daten und Bedarfserhebungen in einen Plan nicht mehr hineinpassen. Es ist im Zeitalter des Computers eine lächerliche Vorstellung, die wird, so unpünktlich auch die Bahn ist, durch den Fahrplan der Bahn über ad absurdum geführt. Banken, die für Millionen von Kunden in Tausenden von Offshore-Zentren Milliarden verschieben und immer noch genau wissen, wo welcher Taler versteckt ist, die müssen eine so effiziente Planung haben, dass man davor keine Angst haben muss, ob sowas gesellschaftlich ginge. Das zweite Bedenken, das überhaupt gegen meine kritischen Ausführungen vorgebracht wird, wie soll es denn anders gehen, buchstabiert sich so, dass gesagt wird, einfach für den Bedarf der Menschen planen und das Geplante auch herstellen, damit die, die es hergestellt haben, es genießen. Das ist unmöglich. Denn ohne einen Preis für die Güter bräche das völlige Chaos aus. Ohne dass die Dinge etwas kosten, gäbe es einen Wildwuchs der Bedürfnisse. Und jetzt wird ein Wildwuchs auch ausgemalt. Und der endet immer im selben. Jeder beansprucht doch dann eine Luxusvilla mit Park. Und dafür wäre die Erde doch viel zu klein. Man kann das Argument vielleicht als Petitesse abtun, aber man kann es ja auch mal, weil es oft mit Inbrunst vorgetragen wird, ernst nehmen. Jeder beansprucht eine Luxusvilla mit Park und dafür wäre die Erde zu klein. Das kommt davon, wenn die Sachen keinen Preis haben. Da müsste man zunächst einmal sagen, dass die Erde dafür zu klein ist, dass jeder eine Luxusvilla mit einem Park drumherum hat. Das gilt auch in der Marktwirtschaft. Die Erdoberfläche wird nicht dadurch größer, dass die Dinge ihren Preis haben. Der Preis entscheidet nur eines. Wer den Zuschlag kriegt, wer also in so einem Haus mit Park wohnt und wer davon ausgeschlossen ist. Aber das Problem, die Erdoberfläche ist für alle zu klein, wenn dieser Anspruch Schule macht. Ja, das ist auf diese Weise überhaupt nicht umschifft. Das nächste. Auch wieder aus so einer Fantasiewelt geschöpft. Wenn die Dinge keinen Preis haben, dann will jeder eine Luxusjacht. Aber eine Luxusjacht, das verschlingt mehr als die Jahresarbeit eines Menschen. Wenn man sich also vorstellt, jeder Mensch verschleudert seine Jahresarbeit dafür, so ein blödes Produkt zu fertigen, dann bliebe in der Gesellschaft überhaupt keine Arbeit mehr übrig, keine Arbeitszeit, mit der das Notwendige angeschafft würde. Ja, stimmt, bloß auch in der Marktwirtschaft, das war ja jetzt die Unterstellung, verschlingt die Yacht die Jahresarbeit eines Menschen. Dass das geht, kommt in der Marktwirtschaft dann überhaupt nur daher, dass da die Luxusjachten ihr eigen nennen, fremde Arbeit benutzen, um etwas zu tun, das auf alle hochgerechnet nicht ginge. Die Luxusjachten besitzen, die haben dann eben die Arbeitszeit vieler anderen Gesellschaftsmitglieder okkupiert, um sich diesen exklusiven Nutzen zu verschaffen. Es sind konstruierte Bedürfnisse, möchte ich mit diesem kleinen Bilderbogen sagen, die einem Kritiker, und das bin in dem Fall ich, ein Bekenntnis abbringen sollen. Diese fantastischen konstruierten Bedürfnisse wollen dem Kritiker das Bekenntnis abtrotzen. Gib zu, Beschränkung muss sein. Sonst endet alles in dem geschilderten Chaos. Beschränkung muss sein und es gibt sie durch den Preis, den die Dinge haben. Gut, dass sie diese Preise haben, sonst kämen die Menschen auf die verrücktesten Ideen, wie ich sie skizziert habe. Bloß denkt mal an die Lebenswirklichkeit in unserer Marktwirtschaft. Im Kapitalismus werden doch ganz andere Dinge und Bedürfnisse als spinöse Luxusbedürfnisse durch den Preis beschränkt. Das Gros der Menschen laboriert da an Notwendigkeiten. Die Verkäuferin von Karstadt, die ist nicht deswegen eingeschränkt, weil sie eine Luxusjacht nicht bezahlen kann. Die ist eingeschränkt, weil sie ihre Wohnung nicht bezahlen kann. Und die Leute, die in der Mittelbayerischen Zeitung sehr oft vorgestellt werden, die eben zu Tafeln gehen, die scheitern offenbar an den Preisen für Lebensmittel. Das Problem, unter dem die Leute in dieser Wirtschaftsweise zu leiden haben, das ist gar nicht auf dieser verrückten Ebene angesiedelt. Da kann nicht jeder eine Luxusvilla und eine Luxusjacht haben. Das ist auf der ganz elementaren Ebene zu Hause. Können die Menschen sich eigentlich gescheit ernähren und vernünftig wohnen? Ein dritter Einwand. Wenn die Menschen nicht mehr Lohn arbeiten, dann würde keiner mehr arbeiten gehen. Ohne den Zwang zum Gelderwerb will doch keiner etwas schaffen. Einfach zu sagen, die Menschen arbeiten für das, was sie hinterher an Produkten für ihren Bedarf und ihre Bedürfnisse haben möchten. Das gilt, wenn so etwas in den Raum gestellt wird, als weltfremde Absurdität. Ohne Lohnarbeit, ohne den Zwang, wenn du nicht hingehst, kriegst du kein Geld. Und wenn du kein Geld hast, kannst du nichts anschaffen. Ohne diesen Zwang würde keiner arbeiten gehen. In der Marktwirtschaft gilt tatsächlich die Ungleichung von Arbeit und Nutzen des Arbeiters. Das ist so. Die, die arbeiten gehen, am Ende sogar noch für volle Zeit, aber ein Minilohn, heißt ja auch bei uns so Niedriglohnsektor, von denen kann man nicht sagen, dass die Arbeit ihren Nutzen zum Resultat hat. Die haben schwer zu knapsen und kommen nicht über die Runden. Da gilt also gar nicht die Gleichung Arbeit gleich Nutzen, sondern Arbeit schließt den Nutzen aus. Dass sie hingehen, ja, das besorgt der stumme Zwang des Marktes, hätte der Marx gesagt. Die Geldnot, in der sie stecken, ein Geld brauchen sie. Alles muss bezahlt werden, die Lebensmittel, der Strom, die Miete. Das zwingt sie in eine Arbeit, die ihren Nutzen nicht zum Ziel hat. Diese Ungleichung zwischen Arbeit und Nutzen des Arbeiters, die verlängert dieser Einwand auf Verhältnisse, wo erstmalig gelten soll, ja, in einer vernünftig organisierten Produktion, wo geplant wird für den Bedarf der Menschen, hat die Arbeit kein anderes Ziel, als eben die Güter dieses Bedarfs herzustellen. Punkt. Ausgerechnet dann, wenn das gilt, es wird für nichts anderes gearbeitet, als für die Wohlfahrt der Arbeitenden. Ausgerechnet dann wird gesagt, dann geht doch kein Schwanz mehr arbeiten. Da ist ja kein Zwang absehbar, der die Leute hintreibt. Ja, natürlich nicht. Der Nutzen ist ja auch der Grund. Aber der wird nicht zugelassen als Grund. Nein, wenn kein Zwang da ist, so wird gesagt, geht niemand zur Arbeit. Woher die Gewissheit? Woher die Gewissheit? Die Gewissheit kommt aus einem Menschenbild. Und das Menschenbild denkt sich, der Mensch ist von Natur aus gierig. Das klingt ja auch in den von mir zitierten Vorwürfen raus. Der ist gierig, der will eine Luxusvilla, der will eine Luxusjacht. Er ist von Natur aus gierig und zugleich von Natur aus faul. Ohne Zwang geht doch keiner arbeiten. Und jemand, der dieses Menschenbild im Kopf hat, der Mensch ist von Natur aus gierig wie faul, braucht also Zwang. Der beruhigt sich mit seinem Menschenbild, indem er auf die Marktwirtschaft blickt und sagt, zum Glück haben wir mit den Preisen, die alles kostet, und mit der Lohnarbeit, die verrichtet werden muss, sonst ist man ausgeschmiert. Preis und Lohnarbeit in der Marktwirtschaft üben diesen Zwang aus. Das muss man doch der Marktwirtschaft mal hoch anrechnen. Es wird also gedacht, und so wird argumentiert, dass die Menschennatur, gierig und faul wie sie ist, in dem Zwang, den die Marktwirtschaft darstellt, mit ihren Preisen und ihrer Lohnarbeit, die zum Schaffen nötigt, genau die passende Weise gefunden hat, wie man sich produktiv betätigt. Der gierigen und faulen Menschennatur wird durch eine Marktwirtschaft entsprochen, die mit Preisen und Löhnen zwingt. Und keiner merkt, was für einen grandiosen Widerspruch und Unsinn man damit behauptet hat. Denn wenn es schon die Menschennatur sein soll, die faul und gierig ist, dann hätte sie sich mit der Wahl des Kapitalismus saublöde Verhältnisse eingerichtet, weil sie sich mit lauter Schranken gegen ihre eigene Natur vorstellt. Also entweder man behauptet, die Natur ist so, dann muss man sie so sein lassen, wie sie ist, und an ihr lässt sich nichts verändern. Oder man behauptet, man schätzt die Schranken über die Maßen, die gegen die Natur aufgerichtet sind. Dann kommen die Schranken aber nicht aus der Natur. Es ist eben überhaupt kein Forschungsergebnis, die Gier, die Faulheit, die aus dem Studium menschlicher Natur gewonnen worden wäre. Da hat kein Naturwissenschaftler ein Mikroskop benutzt oder Genforschung betrieben. Das Menschenbild ist ein Konstrukt zwecks Rechtfertigung. Eben zwecks Rechtfertigung marktwirtschaftlicher Zwänge im Namen der Menschennatur. Da ist die schlechte Meinung über die Menschennatur die gute Meinung über den Kapitalismus. Das letzte Argument, dass jeder Kritik an der Marktwirtschaft den Wind aus den Segeln nehmen soll, weil es ja eigentlich gar nicht anders gehen kann. Das letzte Argument sagt, irgendeiner muss ja wohl den Plan machen, eine Institution, eine Behörde. Wer beschließt eigentlich über die Bedürfnisse anderer? Da wird vermutet, da gibt es doch jetzt eine Autorität, einen Zwang, der eine Auswahl trifft, bestimmte Bedürfnisse zulässt, andere zurückweist. Zwang wird gemutmaßt, tritt auf den Plan, sobald geplant wird. Das ist im Lichte der bis jetzt abgehandelten Argumente drollig. Denn dieselben Leute, die zu diesem Argument kommen, die haben soeben noch die Zwänge des Marktes gerechtfertigt. Die hatten nichts gegen Zwänge. Die haben die Zwänge, die aus dem Preis und aus der Lohnarbeit kommt, die haben sie gerechtfertigt mit dem Argument, die Menschennatur ist nun einmal so beschaffen, dass sie die Knute braucht. Die sind von Haus aus faul und gierig. Die, die so an den Zwängen der Marktwirtschaft Geschmack gefunden haben, empören sich jetzt darüber, dass es so ein paar versprengte Marxisten gibt, die gegen diese Freiheit des Marktes eintreten, die Leute zu drangsalieren. Das möchte ich mal ganz unwissenschaftlich drollig nennen, um auch das Klima für die weitere Diskussion nicht zu vergiften. Sachlich genommen ist es mit den Bedürfnissen so. Bedürfnisse sind überhaupt nie Objekt eines Plans, der sie sortieren würde nach zugelassen und zurückgewiesen. Bedürfnisse sind gar nicht Gegenstand des Plans. Bedürfnisse sind vorausgesetzt. Und der Plan organisiert für die vorausgesetzten Bedürfnisse Arbeit und Ressourcen so, dass die diesem Bedarf gemäße Menge und Qualität der Produkte herauskommt. Woher haben die Leute, die die kritische Anfrage stellen, und wer beschließt da jetzt eigentlich über die Bedürfnisse? Woher haben die eigentlich ihre Unterstellung, dass, wenn geplant wird, wie produziert wird für den Verbrauch, irgendeine beschränkende Macht im Spiel sein soll? Woher haben die Unterstellung, da muss Beschränkung im Spiel sein? Dieser Gedanke, dass Beschränkung auf jeden Fall vermutet wird, entstammt kapitalistischer Gewohnheit. Man weiß von dieser Wirtschaft, in der wir leben, da ist die Beschränkung des Bedarfs für jedermann ein Faktum. Es ist gegeben durch das Einkommen, das man verdient, sich aber nicht immer aussuchen kann. Das Einkommen, das einer verdient und seine Höhe, das entscheidet darüber, was man kaufen kann und eben, was man nicht kaufen kann. Dass Beschränkung klare Sache ist, kommt durch die im Geldbeutel der Menschen erzwungene Knappheit zustande, die sich dieser betrieblichen Kalkulation von Profitmaschinen mit dem Lohn verdankt. Jetzt wird der Gedanke fortgesetzt. Diese Beschränkung einmal gegeben, ist der Konsument frei. Und das stimmt. Den Geldbeutel und das Einkommen einmal gegeben, regiert ganz die Freiheit des Verbrauchers, der nämlich entscheiden kann, worauf er verzichtet. Es ist wirklich seine Sache, was er für ein Auto, für eine Wohnung oder für eine Reise ausgibt. Dass er Verzicht tut, ist seine freie Leistung. Dass er sich überhaupt für die Option Verzicht erwärmen muss, kommt aus der Voraussetzung eines beschränkten Einkommens, das nicht er definiert hat. Und angesichts dieses Vergleichs, Beschränkung ist immerfort notwendig. Wie ist sie mir denn lieber als freiheitlich vollzogener Akt eines Konsumenten, der selber beschließt, worauf man verzichtet, oder als behördliche Anordnung, wo einem gesagt wird, worauf man verzichten muss? Angesichts dieser verkehrten, fiktiven Alternative entscheide ich mich lieber für die freiwillige Selbstbeschränkung. Nur diese Selbstbeschränkung in aller Freiheit, die folgt überhaupt nicht aus einer natürlichen, nicht abstellbaren Mangelsituation, sondern die folgt daraus, dass in dieser Wirtschaft ein unglaublicher Reichtum an kapitalistischer Warenwelt bei denen, die ihn produzieren, zu einem Großteil erzwungenen Mangel hervorruft. Und der schlägt sich im Geldbeutel von Menschen nieder, mit dem ihr freiheitlicher Umgang wirklich gegeben und gewährt ist und der seinen ganzen Inhalt darin hat, mit einer Beschränkung so umzugehen, dass ich die Hoheit darüber habe, zu befinden, wo ich verzichte. Das soll es eigentlich mal sein fürs Erste.